Ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Barbara Stelzer und dieser Podcast inspiriert dich, deine Gesundheit und deine Lebenskraft in einem gemeinsam gesund zu stärken.
Ja, es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und wir tauchen heute ein, so richtig erstmals in die Welt der Homöopathie. Ich bin im Gespräch mit meinem Kollegen Josef Karl Graspointner. Er ist einer der erfahrensten Homöopathen, die wir haben. Josef, meine erste Frage, was fasziniert dich denn so an der Homöopathie? Was ist denn deine Liebe zur Homöopathie, dass du das seit so langer Zeit so intensiv betreiben magst?
Das ist eine gute Frage. Danke, Barbara. Meine Liebe zu den Menschen ist die Faszination. Das ist das Grundmotiv, dieses jemanden helfen können, jemanden unterstützen können und die Logik, die in diesem homöopathischen System ist, dass man wirklich über die Anamnese den Patienten in den Mittelpunkt stellt, der Patient hat für mich immer recht, also das, was er fühlt, das, was er spürt, seine eigene Welt, die er mir erzählt, das ist seine Realität und das ist einfach faszinierend, wie Menschen ihr Leben gestalten, was sie für Ressourcen haben, was sie für Möglichkeiten haben, was sie gelernt haben in ihrem Leben und eben diese Seite des Patienten, das ist das, was das Faszinierende für mich ist auf der Behandlerseite, also als Therapeut und für mich als Lernender, der ich immer noch bin. Also ich bin jetzt 66 Jahre alt und ich bin einfach gerne am Lernen. Und diese Seite ist natürlich auch etwas, weil es in der Medizin immer neue Erkenntnisse gibt und hier bin ich Forscher, Lernender, wissbegierig, neugierig und versuche einfach jeden Tag ein bisschen besser zu werden wie den Tag davor. Und all das zusammen ist die Faszination, in der ich seit 34, das ist eigentlich schon länger, seit 38 Jahren mich befinde, weil ich bin ja als Kind schon wahnsinnig gerne in der Natur gewesen und habe mich mit diesen Dingen beschäftigt.
Ja, diese Lernfreude und dieser Wissensdurst, der verbindet uns ja alle in der homöopathischen Gemeinschaft, auch wenn wir da unterschiedliche Wege teilweise ja gehen, aber dieser Wissensdurst, das ist etwas, wo wir eine unglaublich große Schnittmenge haben als Homöopathenschaft. Und von der Patientenseite, was du eingangs erwähnt hast, dass die Homöopathie, wie glaube ich, wenige Richtungen in der Medizin so sehr den Blick auf die Individualität, auf die Einzigartigkeit jedes einzelnen Patienten werfen kann, weil wir in der Homöopathie diese Einzigartigkeit und diese individuellen Reaktionsweisen ja auch brauchen für das Behandeln. Und da sind wir schon bei den Säulen, auf denen die Homöopathie basiert, die wir heute so einstiegsweise erklären wollen. Josef, lass uns zuerst eben gemeinsam über dieses Ähnlichkeitsprinzip sprechen.
Dieses Ähnlichkeitsprinzip wurde erkannt schon bei Hippokrates auf Kos, in der Schule Kos. Vor Christi Geburt gab es eben griechische Ärzte, die das aus der Beobachtung der Natur heraus sahen, dass ein Wirkstoff, der einen ähnlichen Krankheitszustand beim gesunden Menschen erzeugen kann, den Organismus, das Immunsystem, also unsere Selbstheilungskraft anregen kann, sich selber wieder zu regulieren. In der heutigen Zeit sehen wir in diesem Ähnlichkeitsprinzip ein riesiges Potenzial, weil sowohl bei einer akuten Erkrankung, wo wir ein hohes Fieber haben, rote Wangen haben, ein Kind, das weint, das Kopfschmerzen hat und ganz kalte Hände und Füße hat, kann mit diesen klaren, akuten Symptomen einen Wirkstoff bekommen, der dieses Fieber in wenigen Stunden deutlich reduziert und auch deutlich verändert und in Richtung des Immunsystems, in Richtung Heilung gehen kann. Wenn wir aus der Sicht der Patienten sprechen, jetzt über das Ähnlichkeitsprinzip, muss ich das vielleicht so aufziehen nochmal und erklären. ich habe einen Schmerz, einen Zustand, eine Störung in meinem Körper und mein Körper bekommt einen Wirkreiz gesetzt, der diese Störung in meinem Körper nochmal etwas verstärkt, sodass mein eigenes selbstregulierendes System erkennt, da ist eine Störung und dann auch die Impulse setzen kann, diese Störung aufzulösen. Dieses Erleben, dass ein ähnlicher Reiz meinen Körper, meine Regulation ganz sanft umstimmen kann, das ist vielleicht nicht für jeden sofort erfassbar, das muss man selber am eigenen Körper erleben. Mit dem Selbstheilungsprozess wird auch mein Körper immer resilienter, weil er wieder trainiert wird, Dinge selber zu regeln.
Und wir Homöopathinnen und Homöopathen, also wenn man das professionell macht, kommt gerade das Bild so daher, wir sind eigentlich die Hüter dieser Selbstheilungsprozesse, die Impulsgeber und die Hüter dieser Selbstheilungsprozesse, Begleiter.
Begleiter und Hüter davon, das ist sehr schön, wie du es sagst, sehe ich auch so. Und wir sind ja auch selbst, wenn wir Krankheiten haben, in der Lage, das an uns immer wieder selber zu erleben. Wenn wir Fieber haben oder wenn wir eine Erkrankung haben, dann sehen wir es ja an uns selbst als Behandler und in unseren Familien und bei unseren Kindern ja auch direkt, wie diese Arzneien einfach diese Selbstregulation in Ordnung bringen können. Und wenn jemand viel Praxiserfahrung hat, dann sieht er das eben an vielen tausenden Patienten. Und wir sehen es auch in Indien, in Amerika, in Südamerika. Auf der ganzen Welt ist das gleiche Prinzip, dieses Ähnlichkeitsprinzip wirksam und hilfreich.
Ja, also wir haben die erste Säule, das Ähnlichkeitsprinzip, mit dem die Homöopathie arbeitet und die zweite Säule eben, dass die Arzneistoffe, die verabreicht werden, ganz individuell ausgewählt werden für die Patienten, eben damit diese Ähnlichkeit gegeben ist. Und die dritte Säule ist die Potenzierung der Arzneistoffe. Josef, was kannst du uns denn dazu erklären?
Das Potenzieren hat eine Geschichte. Der Hahnemann ist ja ein Arzt gewesen. Und weil er wissen wollte, wie Arzneistoffe wirken, hat er auch ein Pharmaziestudium, beziehungsweise hat es ja damals noch nicht gegeben, sondern er hat bei einem Apotheker eine Lehre gemacht. Und er war der Erste, der dann Versuche gemacht hat und das auch dann publiziert hat, dass Arzneistoffe, wenn sie in Alkohol gelöst werden, in bestimmten Mischungsverhältnissen, dass diese Arzneistoffe in dieser Alkohollösung ganz lange haltbar sind, dass die nicht verfallen. Das war auch ein Verdienst von Hahnemann, der aber bis heute eigentlich nicht in der Geschichte erwähnt wird von der Medizin. Und diese Pflanzentinkturen, die er da in Wasser und in Alkohol dann aufbewahrt hat, hat er ja dann an Patienten gegeben für bestimmte Krankheiten. Da gab es ja damals schon Materia Medicas, also Arzneimittelbücher gegeben, wo praktisch Wirkstoffe wie Belladonna, Arnica, Calendula und so weiter beschrieben worden sind, warum die wirken und bei welchen Krankheiten die eingesetzt werden. Er hat sehr viel gelesen, war sehr belesen und hat eben mit diesen Arzneien, so wie seine Kolleginnen und Kollegen auch, die Patienten behandelt. Und dann hat er gesehen, wenn er die Arzneistoffe bei Fieber gibt, zum Beispiel Belladonna bei Fieber gibt, dann haben die erst einmal eine extreme Verschlimmerung. Also das Fieber wird höher, die haben Fieberdelirs gehabt und man hat damals das in der Medizin zur damaligen Zeit vom Hahnemann also aber hinnehmen müssen, diese Verschlimmerungen, weil man nichts Besseres gehabt hat. Und er hat sich aber gedacht, wenn er jetzt diese Arznei in Verdünnung gibt, ein bisschen verdünnt, vielleicht ist dann diese Verschlimmerung weniger und hat Verdünnungen von diesen Arzneistoffen gemacht. Würden wir auch machen, wenn wir merken, wir reagieren auf irgendeine Arznei mit heftigen Symptomen, dann würde man die Tablette halt halbieren oder die Tropfen halbieren oder weniger davon nehmen. Also eine ganz logische Erklärung für das, was er da an Versuchen gemacht hat und auch wollte er damit ja den Patienten helfen. Und
es war dann also so, dass Hahnemann angefangen hat zu verdünnen und gemerkt hat, er kann ja noch weiter verdünnen und die Wirksamkeit ist immer noch da. Und so hat sich das zu diesen relativ hohen Verdünnungen entwickelt, oder?
Ah, die Geschichte war ein bisschen anders. Er hat also einfach verdünnt, aber dieses Potenzieren war wirklich auch so ein Zufall, weil er ist mit seiner, er ist ja sehr viel gereist, mit seiner Familie, die immer größer geworden ist. Und bei diesen Reisen hat er seine Arzneien, die er selber hergestellt hat, in diesen Alkoholfläschchen, ja in der Kutsche gehabt. Und bei einer Kutschenfahrt wird es ja ständig verschüttelt und verschüttelt und verschüttelt. Mit der Zeit, in den Jahren seines Forschens und Reisens und Behandelns von Patienten, hat er dann plötzlich festgestellt, dass diese Arzneien, die er auf den Reisen dabei gehabt hat, stärker wirken wie frisch verdünnte Arzneien, die nicht auf der Reise dabei waren. Aus diesem Erkennen heraus hat er dann eine systematische Verschüttelungsreihe entwickelt, um zu schauen, was passiert denn, wenn ich jetzt einen Arzneistoff nicht nur verdünne, sondern auch noch verschüttle, also sprich dann potenziere nach einem bestimmten Verfahren, also das ist eine bestimmte Verfahrenstechnik, wie wird dieser Arzneistoff dann beim Patienten wirken? Und das sind alles seine systematischen Forschungen gewesen, die er über 63 Jahre in seinem Leben ja gemacht hat.
Also Hahnemann hat ja sehr wissenschaftlich gearbeitet.
Sehr wissenschaftlich.
Er hat wirklich Versuchsreihen konsequent gemacht und hat diese auch dokumentiert. Er hat diese auch veröffentlicht, er hat diese klinisch getestet.
Und hat dann aus dem heraus, aus diesem Potenzieren gesehen, dass ein Wirkstoff gar nicht hoch genug verdünnt und potenziert werden kann, dass er nicht wirkt. Also er hat praktisch von der Zellgröße und von unserem Mikrobiom und von der Kleinheit unseres Lebens hat er ja noch keine Ahnung gehabt, weil man ja keine Mikroskope zu dieser Zeit gehabt hat, die eine Zelle oder einen Zellkern oder eine DNA zeigen hätte können. Aber er hat ein gutes Gespür für seine Patienten gehabt und erkannt, dass Arzneistoffe, wenn sie nach dem Ähnlichkeitsprinzip gegeben werden, auch noch in ganz hohen Verdünnungen und Verschüttelungen dem Organismus helfen, sich wieder selber zu regulieren. Das ist doch spannend.
Es ist total faszinierend. Das ist ja, diese Geschichte kennt ja kaum jemand, wie das entstanden ist. Und wir sehen halt nur jetzt 230 Jahre später, nachdem er, oder 240, nachdem er angefangen hat zu verdünnen und zu verschütteln, sehen wir halt diese Erfahrungen in der Praxis und diese erstaunlichen, die ja millionenfach angewendet worden ist oder viele millionenfach. Wir sehen halt diese Resultate in den Praxen.
Ja, das ist total schön. Bin ich auch dankbar, dass ich das lernen durfte, dass ich Lehrer hatte, die mir gelernt haben, wie man mit diesen verschüttelten und potenzierten Arzneien umgeht. Da braucht es nämlich, das kommt ja vielleicht in anderen Podcasts, jede Menge medizinisches Wissen und pathophysiologisches und physiologisches Wissen. Aber das erzählen wir sicher mal wann anders.
Und diese reiche Anwendung der homöopathischen Arzneistoffe in der Praxis, das ist ja ein Fundus für den großen Erfahrungsschatz, für das Wissen, was wir heute zu den verschiedenen Arzneistoffen haben. Also diese klinischen Erfahrungen, dass es ja auch viele Ärzte auch in Kliniken, gerade vor 100 Jahren gab es in Amerika Homöopathiekliniken, was heute ja nicht mehr gibt. Also diese reiche klinische Erfahrung fließt ein in das, was wir über Arzneimittel wissen. Aber die vierte Säule, wo Hahnemann begonnen hat, waren diese Arzneiversuche. Kannst du zu dieser vierten Säule, die die Homöopathie dann ausmacht, noch was erzählen abschließend?
Das hat sich dann logisch daraus ergeben. Wenn ich wissen möchte, wie Belladonna denn wirkt, wäre es doch klug, wenn ich an verschiedenen Menschen, Frauen, Männern, Kindern Versuche mache, wie praktisch eine Belladonna C30 am gesunden Menschen wirkt oder ob es keine Wirkung hat. Ja, es könnte auch sein, dass es keine Wirkung hat und dass es Placebo ist. Aber über diese Arzneimittelversuche hat er herausfinden können, erstens mal, dass diese Arzneien eine Wirkung haben, wenn sie auch potenziert sind und hochpotenziert sind, und welche Symptome dann bei der Einnahme bei gesunden Menschen von diesem Arzneistoff besonders erregt werden. Also was der Körper dann als Reaktion auf den Arzneistoff an Störungen zeigt.
Also Hahnemann hat eine Gruppe gesunder Menschen gehabt, die Belladonna C30 eingenommen haben. Und diese Menschen haben im Laufe der Tage, im Laufe der Zeit dann Symptome entwickelt, die er akribisch notiert hat.
Also er war der Erste, der systematisch Arzneimittelversuche gemacht hat. Das ist unglaublich, ne? Also das, was wir jetzt selbstverständlich haben, dass wir randomisierte und placebo-kontrollierte Studien haben, da war der Hahnemann der Erste, der das seinen Kollegen lernen wollte. Der gesagt hat, wir müssen seinen ärztlichen Kollegen damals, hat er das geschrieben in Journalen und in Büchern und publiziert, wir müssen erst die Arzneien an gesunden Menschen prüfen, bevor wir sie an kranken Menschen dann versuchen.
Und kannst du das noch anhand von Belladonna ganz praktisch erklären? Was haben diese gesunden Menschen da für Symptome entwickelt und wie fügt sich das dann zusammen? Dann, wann gibt man Belladonna? Welche Art von kranken Menschen gibt man dann dieses verdünnte, potenzierte Belladonna?
Also die erste Geschichte ist, dass wir in meiner Berufsfachschule für Naturheilweisen einen Belladonna-Arzneimittelversuch gemacht haben. Also es war keine doppelverblindete Studie, also unser Lehrer wusste, was er uns gibt, ob er Placebo gibt oder Belladonna gibt. Und ich habe bei diesem Arzneimittelversuch natürlich mitgemacht und es war erstaunlich. Ich hab ja nur diese weißen kleinen Kügelchen gehabt und ich habe nicht gewusst, nehme ich Placebo ein oder Belladonna ein oder was das für ein Wirkstoff ist. Er hat ja nicht gesagt, was das für ein Wirkstoff ist. Es war in der Klasse eine ganz bestimmte Stimmung über die Tage der Protokollführung. Ich hatte mit der Einnahme jeden Tag Kopfschmerzen und wusste natürlich nicht, welche Arznei das ist. Und meine Kollegen sagten, warum ich so glänzende Augen habe und so große Pupillen habe. Ich habe ständig einen trockenen Mund und kratzigen Hals gehabt während dieses Arzneimittelversuchs. Ich habe Herzklopfen gehabt. Erst wie sich das dann aufgelöst hat, wie der Lehrer dann die Protokolle vorgelesen hat und wie man dann gesehen hat, aha, der Arzneistoff hat die und die Symptome gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, das war Belladonna, was ihr genommen habt. Und die Placebo-Gruppe hat eben nichts genommen. Und dann hat man anhand der Symptome gesehen, aha, die sind bei Belladonna in den Materia Medicas, also in den Arzneimittelbüchern, beschrieben.
Und wir finden sie eben, diese Symptome, bei einem Teil, eben nicht bei allen, aber bei einem Teil der Menschen, die eben akute Entzündungen, Fieberzustände haben.
Zum Beispiel, aber auch bei Brustentzündungen oder bei Entzündungen des Euters, bei Kühen, wo halt dieses Belladonna dann auch in der Klinik, das muss er dann auch in der Klinik weiter erfahren werden, einfach total hilfreich ist.
Wenn du in der Praxis bist und hast eben so eine stillende Mutter mit so einer Brustentzündung oder eben ein Kind mit so heftigen Belladonna-Zuständen, dann gibst du dieses Belladonna in dieser potenzierten, so fein verdünnten Form. Und kannst du abschließend noch erklären, wie wir uns das vorstellen können, wenn dann dieses Ähnlichkeitsprinzip greift, was da in so einem Organismus passiert?
Ja, die Schmerzen, das geht innerhalb von wenigen Stunden, kommt mehr Ruhe in den Körper, der Körper entspannt, Heilung findet ja immer in der Vagotonie statt. Also man wird müder, man wird ruhiger und das Schmerzempfinden lässt nach. Das sind so die ersten Reaktionen, die ich bei mir selber und auch bei allen Patienten erlebe, wenn der Mittel gut passt. Es ändert sich automatisch etwas in diesem Krankheitsstörungsreiz, der so unerträglich ist. Der wird erträglicher und klingt langsam ab.
Also es scheint, dass dieses Ähnliche, wenn das in einer so feinen und potenzierten Form kommt, diese Eigenregulationskräfte, wo wir am Anfang waren, diese wunderbaren Eigenregulationskräfte in einem Organismus dazu bringt, so einen Krankheitszustand aufzulösen.
Das sehen wir in der Praxis, ja, und wir als Patienten erleben das so.
Ja, alle, die jetzt mit dabei waren, haben so einen kleinen Einblick bekommen, was das für eine spannende Welt ist, die Homöopathie, was das für eine faszinierende Welt ist, können vielleicht so ein bisschen erahnen, wieso wir Homöopathen so eine Freude haben, wenn wir uns treffen, uns eigentlich immer über Homöopathie und was es da alles zu entdecken gilt, zu unterhalten. Wir freuen uns auch auf eure Fragen und besucht uns auf unserer Homepage gemeinsamgesundhaus.net. Und wir freuen uns auch, wenn du den Link dazu in deinem Freundeskreis und in deinem Familienkreis teilst. Wir sind schon viele, aber es dürfen noch viel, viel mehr werden. Und wir wünschen dir eine gute Zeit einstweilen. Bis zum nächsten Mal. Hand in hand we make a start and we feel strong.